Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 413 des Audiocast des Computer Club 2. Wunderschön, dass Sie wieder dabei sind und wir haben ein paar Sachen zusammengestellt, von denen wir hoffen, dass Sie sich interessieren. Aber auf der anderen Ende der Leitung, da ist jemand, der weiß das richtig gut.
Ob die Leute sich dafür interessieren, das weiß ich nicht. Aber ich habe auch eine ganze Menge Sachen herausgefunden, worüber man einfach mal sprechen und berichten sollte. Ich begrüße Sie natürlich auch alle ganz herzlich, die Sie da wieder dabei sind und zuhören. Und dann schauen wir mal. 413 ist die Folge Nummer 13, ist eine sogenannte Unglückszahl. Ich kann zwar mit sowas nichts anfangen, aber man sagt es ja so. Und in einer der vergangenen Sendungen habe ich darüber berichtet, dass mittlerweile ein Laser entwickelt worden ist, mit dem es möglich ist, auf große Entfernungen Sachen zu zerstören. Und es ging viel schneller. Ich habe dann noch gesagt, was will man mit so einem Megawatt-Dingen da? Es ging viel schneller, als ich befürchtet hatte. Im Sommer diesen Jahres will die US-Marine schon das erste Kriegsschiff mit einer solchen Laserkanone, muss man ja sagen, ausstatten. Und zwar soll diese Laserkanone zum Beispiel gegen Drohnen eingesetzt werden, die irgendwo da im Anflug sind. Man kann auch die gegen kleine Schiffe einsetzen. Es ist möglich, dass man die Wirkung, das heißt die Leistung moduliert, verändert, je nachdem, welches Ziel man beschädigen will. Und es gibt unterschiedliche Ansatzpunkte. Entweder man kann beim Flugzeug zum Beispiel den Treibstoff zur Detonation bringen, indem man das Ding eben ganz schnell stark aufheizt, bis das eben vergast und sich entzündet. Oder man kann irgendetwas zerstören, schmelzen oder was weiß ich auch immer. Also eine ganze Menge Geschichten. Die israelische Luftwaffe hat schon gesagt, man will das in zivile Flugzeuge einbauen, um eventuell anfliegende Raketen damit, nicht abzuschießen, aber zu verwirren, deren Leitsystem so zu verwirren oder zu blenden, dass die dann woanders hinfliegen. Und ähnliches. Also, war klar, wenn man eine solche Entwicklung hat, dann wird es als erstes als Waffe eingesetzt. So ist der Mensch leider gestrickt.
Manche behaupten ja, der ganze Fortschritt würde daran liegen, dass die Menschheit immer nach immer schlimmeren Waffen sucht. Ja, das war leider immer schon so.
Und früher haben die Leute gesagt, der Krieg ist der Vater aller Dinge.
Okay, auf so Väter kann ich gut verzichten.
Genau. Weil wir gerade dabei sind, da gibt es einen Cupid, ein Hexakopter, also eine Flugdrohne, eine kleinere, die hat einen Teaser eingebaut. Das ist also so ein kleines Abschussgerät, da kann man kleine Geschosse abschießen, die zwei Drähte hinter sich herziehen und da, wo die einschlagen, wenn sie dann eingeschlagen sind, da ist eine Spannung von bis zu 80.000 Volt drauf und derjenige Mensch oder Tier oder was auch immer, was getroffen wird, sagt dann nur noch Bumm und fällt um. Nee, es fällt erst um und macht dann Bumm. Also, wenn man solche Flugdrohnen sieht, man sollte sich überlegen, ob man sich nicht irgendwie doch auch bewaffnet, vielleicht mit so einer Laserkanone oder sowas. Denn es ist schon abstrus, absurd, pervers, dass man jetzt so etwas macht. Übrigens, die Teaser, welche von der Polizei eingesetzt werden, die haben nur eine Spannung von 50.000 Volt. Und dieses Ding hier, das soll mit 80.000 Volt arbeiten. Und Hurley oder wie auch immer die heißt, ist der Hersteller. Die sehen diese Drohne allerdings in der Hauptsache als Sicherheitsanwendung. Die sagen zum Beispiel, Ein Grundstückbesitzer könnte so eine unsichtbare Linie definieren in der Software, und da diese Drohne auch einen Lautsprecher hat und eine eingebaute Kamera und die Software kann Gesichtserkennung und so weiter, dann könnte die also, wenn jemand erkannt wird, der diesen Garten, dieses Grundstück, der dieses Firmengelände betritt, erkannt werden. Dann setzt die eine Meldung ab und der Bediener sitzt irgendwo und quäkt im Mikrofon hinein: jetzt nimm die Beine in die Hand, verschwinde, das ist mein Grundstück, sonst passiert was. Und wenn derjenige sich von so einem kleinen Flattermann nicht abschrecken lässt, dann drückt er auf den Knopf irgendwo ganz weit weg und dann geht das wutsch und platsch liegt der Eindringling da. Tolle Technik. Also
Technik, also Angst wirklich davor muss man aber in Deutschland nicht haben.
Na,
denn wenn du so ein Teil aufsteigen lassen willst, brauchst du eine Aufstiegsgenehmigung. Und wenn du zum Beispiel in Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Leipzig, Dresden, Dortmund wohnst, ist fast das ganze Stadtgebiet als Flugsicherheitsgebiet und da dürfen die in großen Teilen gar nicht aufsteigen.
Tja, wenn du das über ein Privatgelände machst, hast du damit kein Problem.
Solange du nicht höher als 100 Meter bist.
Mhm.
Und wenn die höher als 100 Meter kommen, müssen die eine Aufstiegsgenehmigung haben.
Ja.
Also, ich meine, die Flugsicherung regt sich ja gerade darüber auf. Die Fluglotsen sagen, es gibt so viele Illegale, die das aufsteigen lassen,
ja,
dass der Luftraum teilweise gefährdet ist.
Ja. Aber die Entwicklung war ja klar vorherzusehen. Also ich habe ja vor einem Jahr darüber schon mal berichtet, wie merkwürdig das gewesen ist, was ich alles machen sollte. Ich konnte also meine Flugzeuge und meine Drohnen und ähnliche Sachen und Hubschrauber einfach fliegen lassen. Sobald aber da eine Kamera drin war, konnte ich sie immer noch fliegen lassen. Sobald ich das aber in einer Fernsehsendung wiedergeben wollte, zeigen wollte, diese Aufnahmen, dann hätte ich vorher eine Genehmigung gebraucht. So, und die ernsthaften Sachen, die jetzt zutage kommen, dass also der Luftraum von vielen unbemannten Flugkörpern verunsichert wird, da hat man darüber nicht nachgedacht. Man hätte damals die Zeit eigentlich investieren sollen und hätte sagen sollen, komm, wir machen uns mal Gedanken, wie wir das reglementiert kriegen. Aber naja, Hauptsache der Amtsschimmel, der wird, und wenn hinterher Probleme da sind, naja, dann verbietet man eben diese Probleme. Wo ist das Problem?
Aber der Amtsschimmel kann auch schon mal was Gutes auslösen. Der Amtsschimmel hat ja die Glühlampe verboten, also die Heatbulb.
Und das war gut?
Da ist ja einiges passiert. Erstmal kam das Negative, die Stromsparlampen. Bitte?
Die Giftlampen, ja.
Ja, und es kamen aber auch die LEDs, die ja heute schon weit verbreitet sind. Die haben viele Vorteile. Sie haben wesentlich weniger Stromaufnahme. Sie haben längere Laufzeiten, wenn die Treiber ordentlich sind. Das Fraunhofer Institut für angewandte Festkörperphysik in Freiburg hat sich jetzt mal mit diesen Spannungswandlern, also mit diesen LED-Treibern befasst. Nicht mal mit den eigentlichen LEDs. Also das ist eine Technik, die wird beherrscht. Der Chips, die eben ihre UV abgeben und durch entsprechendes Phosphor wird dann eben die Lichtfarbe erzeugt. Aber mit normalem Siliziumtreiber gibt es Leistungsprobleme, es gibt Leistungsgrenzen. Wenn man also normale Retrofritlampe haben will, also diese aussieht wie die alten ehemaligen Glühbirnen, die liegen so um die 1000 Lumen, kommen die rum. Wenn man aber den Treiber mit Galliumnitrid-Transistoren baut, dann haben die es geschafft, auf 2090 Lumen zu kommen, also mehr als das Doppelte. Zudem lag denn der Leistungsausbeut, also der Wirkungsgrad, bei 86%. Die heutigen normalen handelsüblichen liegen so bei 80%, 82%, 83%. Sind zwar nur ein paar Prozentpunkte, aber man muss sich auf der anderen Seite mal überlegen, man geht davon aus, dass bis zum Jahre 2020 88-90% der Beleuchtungskörper auf der Erde LEDs sein werden. Und mittlerweile ist es so, dass ungefähr 20% der Energie, die wir heute brauchen für Beleuchtung, verbraucht wird. Wenn man also da an den Stellschrauben drehen kann und das auch mal serienreif kriegt, was die Forscher in Freiburg entwickelt haben, dann kriegen wir hellere Lampen, eine bessere Lichtqualität. Man kann auch den Lichtort denn besser bestimmen, also die Farbtreue besser bestimmen. Und die LEDs halten länger, denn die Gallium-Nitrid-Transistoren schneller sind als die herkömmlichen Silizium-Transistoren, ist die Reaktion auf Spannungsspitzen und Stromspitzen, wogegen LEDs ja sehr empfindlich sind, ist viel, viel besser. Wir haben also längere Lebensdauer, bessere Farbqualität, bessere Energieausbeute. Und jetzt warten wir nur noch, dass die in die Läden kommen, hoffentlich bald. Im Moment ist es noch im Forschungsstadium, aber die Prototypen sollen hoffentlich bald im nächsten Jahr, schätze ich mal übernächstes Jahr, sollen die in die Läden kommen. Und dann können wir uns freuen über buntes oder farbechtes LED-Licht, das denn wirklich denn mal 15.000 bis 30 Stunden hält. Und nicht bei jeder kleinen Einbruch, den man im Netz hat, dass der denn direkt durchschlägt und die LEDs zerstört.
Und was passiert?
Das wäre auch was für dich.
Was passiert am Himmel? Du hast gesagt, dass bis 2018 sowas 80% auf der Erde als LED-Technologie sein soll.
Weltweit, ja.
Ach so,
ja.
Naja, ich
habe dann, ob wir dann, ja gut, ich gehe mal davon aus, dass die Raumstationen, die bis dahin alle die Erde umkreisen werden, falls sie
ja
nicht vom Schrott zermagelt werden.
Wir werden dann keine Glühlampen mehr haben.
Zum Heizen?
Zum Heizen, genau, ja. Heat Part. Gerade zum Thema LED, da gibt es auch noch zwei Sachen. Also mittlerweile ist es ja so, dass die ersten Kraftfahrzeuge auf den Markt kommen, so ab Sommer etwa, die ihre Fern- und Hauptscheinwerfer vollständig mit LEDs ausgestattet haben. Und diese Steuerung, die ist derart flexibel, dass man jede Menge Schatten erzeugen kann. Also die Ausleuchtung der Fahrbahn ist nicht mehr so homogen, wie sie heute ist mit einer Glühlampe, sondern man kann sie sehr eckig, zackig und krumm machen, sodass man also, selbst wenn mehrere Fahrzeuge entgegenkommen, die in dem eigenen Scheinwerfer Schatten fahren lassen kann, der auch dynamisch nachgeführt wird. Und wenn eben keins da ist, dann macht man eben maximale Leistung. Und BMW geht sogar noch weiter. Die wollen ab Herbst die ersten Fahrzeuge mit Laserlicht auf den Markt bringen, mit dem man dann bis zu 600 Meter Sichtweite hat. Ich weiß, aus dem Rennsport gibt es mittlerweile sogar solche Hauptscheinwerfer auf Laserbasis, die bis zu 900 Meter Sichtweite haben. Also gerade im Bereich Licht tut sich unglaublich viel bei uns und da wird man noch viel erleben. Wenn ich mir überlege, die ersten Leuchtdioden, die da kamen, da hätte kein Mensch geglaubt, dass man da irgendwann mal die Hauptscheinwerfer eines Kraftfahrzeuges mit den damaligen 55 Watt Bilux oder so ersetzen könnte. Also ist schon toll, wenn man die Entwicklung so beobachten kann.
Ja, und die geht auch hoffentlich so weiter. Also wir haben bei uns zu Hause mittlerweile, ich glaube du ja auch, fast alles auf LED-Beleuchtung umgestellt.
Ja. Ich hatte ja letztens sowas auch mal in der Sendung. Da hat mir übrigens Funkamateur einen Link geschickt. Und da ist in der elektronischen Bucht, für die Unbedarften, damit meine ich eBay, gibt es kleine Vierkanal-Funkempfänger mit Funkfernbedienung für 8 Euro. Ich hatte da so eine Funksteckdose auseinandergebaut. Vielen Dank dafür. Also fand ich ja schon sehr interessant. Man kann also solche Fernsteuerungen irre selbst bauen. Und die kommen aus Südkorea oder sonst wo und portofrei hier zu uns, inklusive Zoll und allem drum und dran. Es ist eine ganz schön verrückte Welt.
Ja, und wie verrückt die ist, haben die Stromanbieter in Malta jetzt gemerkt. 10% des Stroms wurde gestohlen. Und zwar von Angestellten des Energieversorgers. Die haben eines gemacht. Malta hat vor 5 Jahren einen großen Schritt unternommen und hat alle Zähler flächendeckend ausgetauscht. 250.000 Smart Meter hingestellt, hat dafür 70 Millionen Euro investiert. Jetzt haben Mitarbeiter ein paar von diesen Geräten so manipuliert, dass die den einsetzten, bis zu 75% weniger Strom bezahlen mussten. Also die Zähler gingen dann eben ein bisschen nach. Ungefähr 1000 Smart Meter sind wahrscheinlich manipuliert worden in den letzten Jahren und das macht ungefähr für den Energieversorger 30 Millionen aus. Man hat einige davon gefasst, die das gemacht haben. Einer ist zur Haftstrafe schon verurteilt worden, zu 2 Jahren Haft. Aber das ist ja auch eine Sache, die auf uns zukommen kann, wenn die ganzen Smart Meter mal verteilt sind, dass es dann irgendwann eine Hacker-Software gibt, dass man sich seinen Stromverbrauch selber programmieren kann. Dass man also keine Strommessung mehr macht, sondern gibt einfach Vorgabe, ich will im Monat nur so und so viel verbrauchen und der Rest wird einfach nicht mehr abgerechnet.
Jetzt
bin mal gespannt, wie die Energieversorger denn damit umgehen.
Jetzt verstehe ich auch langsam den Namen Smart Meter. Klugmesser. Das ist wirklich klug, wenn man das Ding selbst programmieren kann. Kannst mal gucken, ob du irgendwie eine Umbauanleitung oder sowas bekommst?
Ja, man müsste mal mit den Leuten in Malta reden. Die haben 1200 Euro, haben die diese Smart Meter verkauft, die den Strom anders abrechneten als der Versorger.
Du musst aber ganz schön viel Strom dafür verbrauchen, damit du so viel einsparen kannst. Naja. Ja, was nicht viel Strom braucht, sind ja unsere Mobiltelefone und wir wissen ja alle, dadurch, dass das Telefon unserer geschätzten Frau Bundeskanzlerin abgehört worden ist, wohl nicht das offizielle, sondern nur das private, dass man Mobiltelefone eben abhören kann. Die offiziellen Telefone unserer Regierungsmitglieder offensichtlich nicht. Die werden durch eine Software geschützt von der Firma Secosmart. Und ja, da soll man dann eigentlich dann nichts mehr abhören können, denn da kommt nur noch irgendein Salat raus. Und die Firma Secosmart, die Entwickler dieser Verschlüsselungssoftware, die haben jetzt angekündigt, dass sie diese Software als App auf den Markt bringen wollen. Für 12 Euro monatlich kann das dann jeder kaufen. Man kann so sicher telefonieren, wie alle anderen auch. Die sind so ein bisschen verheiratet mit Vodafone, diese Secosmart. Das heißt also, dieser Dienst, diese App kann man dann über Vodafone kaufen, auf das eigene Telefon installieren. Und solange man die 12 Euro pro Monat abdrückt, ist man sicher, dass man mit dem eigenen Kind oder dem eigenen Mann oder mit dem Kaufmann an der Ecke vollständig sicher und verschlüsselt telefonieren kann, wenn das Gegenüber oder der Gegenüber oder die Gegenüber auch diese 12 Euro abgedrückt hat und das auf ihren Telefon installiert hat. Schöne Welt, 128-Bit-Verschlüsselung für 12 Euro im Monat, ist doch eine tolle Sache, wobei ich der Meinung bin, eigentlich sollte das standardmäßig in jedem Scheiß-Telefon drin sein und man muss nicht zusätzlich etwas kaufen, damit irgendwelche NSA-Dödels dann irgendwelchen Kram abhören, der sie nur wirklich nichts angeht. Oder, Herr Schmitz?
Wobei die RSA, die sicherheitshersteller RSA ja mittlerweile auch offen zugibt, dass er mit der NSA zusammenarbeitet. Mhm. Also wenn dann die NSA Versicherung, die Verschlüsselung
und RSA.
RSA fasst alles gut zusammen, ist ja nur ein Buchstabe Unterschied. Und wenn die Verschlüsselung von denen kommen sollte, dann braucht man die an sich gar nicht. Dann können die sowieso abhören.
Ja, also ich glaube, den ganzen Haufen da, den könnte man in den Sack stecken, zubinden, mit dem Knüppel draufhauen, du wirst immer den richtigen treffen.
Ich meine, diese, was da jetzt angeboten wird, ist sicherlich sinnvoll im professionellen Umfeld. Ob ein Privatmann, wenn ich jetzt mit meinem Nachbarn telefoniere und wir uns ein Bier verabreden oder sowas, ob das unbedingt verschlüsselt sein muss, weiß ich nicht, ist nicht so wichtig. Aber wenn zum Beispiel Firmenchefs unterwegs sind, reden mit ihren Mitarbeitern und haben dann vertrauliche Informationen, die sie austauschen, weil sie über Angebote sprechen oder technische Neuerungen sprechen oder wenn sie auch nur mal über den Geschäftspartner schimpfen wollen, dann ist das sinnvoll und dann sind die 12 Euro im Monat an sich auch nur ein ganz, ganz kleiner Betrag.
Das ist wohl wahr, ja. Aber es gibt sogar noch Sicherheit für 0 Euro. Ich habe das ja schon mal gesagt, vor einem Monat etwa, und kam mir da ein bisschen doof dabei vor, dass ich darauf hingewiesen habe, dass man nun die eigene Fritzbox so, wenn man denn eine hat, ganz schnell updaten soll, ein neues Betriebssystem draufschieben soll, weil es da Sicherheitslücken gab und gibt und diese Sicherheitslücken Tor und Tür aufgemacht haben für Kriminelle. Mittlerweile sind wohl 80 Angriffe bekannt geworden, die sich auf diese Fritzboxen gestürzt haben. Und es sind Exploits, also Programme im Internet verfügbar, die allein, wenn man die auf der eigenen Homepage drauf hat und es kommt jemand mit einer Fritzbox und besucht diese Homepage, schon die Fritzbox dann übernehmen können. Also Kinders, wer noch kein Update gemacht hat, der hat es meiner Meinung nach nicht besser verdient, als dass er dann wirklich damit auf die Schnauze fällt. Und es kann viel passieren. Diese Exploits bauen zum Beispiel eine Internet-Telefonie-Verbindung zu kostenpflichtigen Rufnummern auf und verursachen massiven Schaden auf der Seite des dummen, nicht abgedateten Fritzbox-Besitzers. Auf der anderen Seite, wo man hin anruft, da natürlich nicht, da klingelt die Kasse. Also nochmal, jeder, der so eine rote oder schwarze Box da hat, möge doch bitte mal gucken, ob er wirklich das Update drauf hat. Es ist sowas von Schweine einfach. Und jeder, das muss ich jetzt mal so ganz klar sagen, der es nicht macht, der mit seiner Fritzbox nicht mit dem neuesten Betriebssystem da rumläuft, mit diesen Lücken da drin, der ist einfach doof. So kann man einfach verantwortlich in dieser Welt, in dieser technischen Welt, in der wir leben, nicht mehr umgehen. Da muss man sich schon ein bisschen bewegen, muss schon ein bisschen mithelfen, denn gut, Geld zum Fenster rausschmeißen, weil andere über meine Fritzbox telefonieren und ein Dritter dann da richtig die Taschen voll kriegt. Das sind natürlich Tricks und das sind nur technische Möglichkeiten, die sich irgendjemand ausgedacht hat. Und das ist schon genial, sowas. Aber Schweinerei ist es trotzdem.
Man muss allerdings auch bei anderen Routern vorsichtig sein. Die Sicherheitsforscher von Cimru haben jetzt einen Großangriff auf die DNS-Einstellung von Routern, und zwar von D-Link, TP-Link, Zeixel und sowas gefunden. Die tragen da andere DNS-Server-Adressen ein. Wer das im Moment macht, ist nicht bekannt. Und warum es gemacht wird, ist auch nicht bekannt. Man vermutet, dass eine größere Sache da vorbereitet wird erstmal.
Hatten wir das nicht schon mal?
Das Problem in dem Fall ist nicht vor einiger Zeit. Das Problem in dem Fall ist nicht, dass da ein Softwarefehler ist, sondern dass viele von den Routern so eingestellt sind, dass sie über das Internet gewartet werden können. Und das ist absolut tödlich. Man sollte seinen Router ganz schnell daraufhin prüfen. Auch andere Router sind dafür anfällig. Manche werden sogar serienmäßig so ausgeliefert, dass der Administrationszugang über das Internet freigeschaltet ist. Also
ja, toll.
Nicht nur die Updates der Firmware, sondern auch mal nachsehen, ob man hier aus Versehen den offenen Angriff den Angriff aus dem Internet zulässt. Denn dann könnte es sein, dass wirklich über ganz normale Verfahren, also über eine Brute Force Attack oder mit den Standardpasswörtern womöglich noch, so mit Netgear Admin 123 und sowas, ne, dass man da den externen Hackern Zugriff lässt. Und die machen ja gar nichts Großes auf dem Router, die ändern nur die DNS-Adresse. Das heißt aber, wenn man später mal ins Internet geht, ruft eine Seite auf, dann läuft er ja, wie der DNS-Server eben läuft, der DNS-Dienst läuft, dann läuft er los, geht zum nächsten DNS, den er findet, also das, was im Router eingetragen ist, sucht sich die IP-Adresse zu der Seite, die man aufgerufen hat, und wählt dann die Seite an über die IP-Adresse. Und wenn ich jetzt den DNS-Server kompromittiere, wenn der auf meinem DNS-Server landet, dann kann ich den beliebig irgendwo hinlinken, kann eine Man-in-the-Middle-Attack fahren, kann Daten abfangen oder kann, wenn zum Beispiel Sicherheitsupdates geladen werden sollen, kann den einfach ins Nichts laufen lassen. Deswegen sollte man das nicht unterschätzen. Es ist eine extrem gefährliche Situation, wenn man sowas hat, und den Router mal nachsehen, ist ähnlich wie bei der Fritzbox der neuen Firmware aufspielen. Das ist in 2 Minuten Sache.
Was muss ich denn dann machen?
Man meldet sich als Administrator an auf seinem Router, schaut, ob die Wartung aus dem Internet, also Fernwartung heißt das üblicherweise, ob die zugelassen ist. Wenn sie zugelassen ist, dann knipst man das Häkchen aus und schon ist alles gut.
Das ist ja gut. Das war ein sehr nützlicher Beitrag. Gut.
Ja, muss man hoffen. Gibt ja noch ein Sicherheitsthema, ne? Dass 80% der Bankautomaten weltweit mit Windows XP laufen.
Ja, das wissen wir ja. Aber Die Banken haben ja kein finanzielles Problem, egal wie viel Schaden entsteht. Letztendlich brauchen nur die Gebühren erhöht zu werden und der Kunde zahlt es ja. Also das kennen wir.
Also gar die Bundesregierung sorgt sich schon darum. Das will schon was heißen.
Na, ja, bei dem, ich sag jetzt lieber nichts, ich hab mir fast wieder das Maul verbrannt. Aber ich habe eine Nachricht aus Österreich.
Ja.
Ja, die Österreicher sind geizig. Die wollen keine Fingerabdrücke abgeben, zumindest in den Apotheken nicht mehr. Es gibt ja nun sehr sicherheitskritische Bereiche, auch in Apotheken, wo man wissen muss, ob der Mitarbeiter berechtigt ist, irgendwelche Medikamente rauszugeben und was weiß ich nicht alles. So, und Fingerabdrücke ist irgendwo ein bisschen verpönt und ist auch nicht so sicher und auch nicht so einfach. Jetzt wird in Wiener Apotheken ein Venenscanner getestet. Ich habe erst mal aufs Datum geguckt, haben wir den 1. April? Nee, haben wir nicht. Das ist ernst gemeint und das scheint sogar zu funktionieren. Das heißt, die Mitarbeiter, die müssen sich über das Muster ihrer Venen in der Hand identifizieren. Die halten also die Hand über diesen Venenscanner und der erkennt dann dieses typische Muster und sagt, okay, du bist ein Guter, du darfst es oder du bist kein Guter und du darfst es nicht. Und diese Venenmuster, die sollen genauso einzigartig sein wie auch die Fingerabdrücke oder zum Beispiel die Iris und ähnliche Sachen. Das ist die Firma Fujitsu, die diese Technologie zur Verfügung stellt und die haben wohl 10 Jahre lang daran geforscht, bis es jetzt soweit war. Und das System nennt sich Palm Secure und versuchen sie das System zu vermarkten und dazu machen sie erstmal in Wien in einigen Apotheken ein halbes Jahr lang so einen Test. Der Apotheker in Wien, dieser Viktor Hafner, der dieses System im Moment da hat, der hat gesagt, also es läuft gut, es funktioniert gut und es ist so einfach zu bedienen, wie hat er gesagt, watschen einfach. Es ist, also ich denke mir, es ist einfach mal ein neuer Ansatz und wenn man das berührungslos einfach machen kann, die Hand über den Venenscanner halten und dann wird man sicher erkannt, warum nicht? Die Fingerabdruckgeschichte, die wurde ja sehr oft nachgemacht und bewiesen, dass man sowas, so einen Fingerabdruckscanner täuschen kann. Und wenn dieser Venenscanner vielleicht besser ist, wäre doch eine tolle Sache.
Muss also gucken, wie aufwendig das ist. Für einen Fingerabdruck reicht eine normale Kamera.
Ja, das hier ist im Prinzip genauso. Also da ist auch nichts Größeres dabei. Mhm. Also
aber klingt sehr interessant.
Das soll in Kürze ausgeliefert werden. Und von Fujitsu, dieser Herr Philippeit oder wie der heißt, der ist der Meinung, dass bereits 2015 etwa 30% der österreichischen Apotheken damit ausgestattet seien. Könnten, sollten oder sowas. Also, Rainer Philippeit ist Geschäftsführer der Firma Philippeit, die diese Sachen dann in Österreich vertreiben. So ist es richtig. Nicht von Fujitsu. Das ist der Entwickler. Also, tut sich in unserem Nachbarland etwas, wovon bei uns noch gar nicht die Rede ist? Finde ich toll. Wir haben auch übrigens viele Zuhörer aus Österreich. Die möchte ich mal ganz besonders grüßen. Da sind einige dabei, auch bei uns im Forum. Mal so darüber winken, über die Alpen und mal sehen, wann wir uns wieder hören und sehen.
Ja, ganz bestimmt. Ich habe zum Schluss noch eine ganz kurze, eine für mich sehr traurige Meldung. In den 90er Jahren, als so die Animationsfilme kamen, war einer der ganz großen Anbieter Softimage, der Animationssoftware baute. Jeder, der damals Filme machte, hat damit gearbeitet. Dann wurde denn Softimage an Avid verkauft. Avid macht an sich Schnittsysteme, nicht lineare Schnittsysteme. Und die haben es dann im Oktober 2008 an Autodesk verkauft. Das ist also immer weiter verkauft worden. Autodesk hat natürlich dann auch noch andere Produkte mit Maya, das sehr stark in der Filmindustrie mittlerweile vertreten ist, ist auch gekauft worden. von Autodesk oder 3DS Max, das ist eher für die Spieleentwickler. Und deswegen ist die traurige Nachricht, dass zwar noch eine neue Version im April jetzt kommen, im April 2015 kommen wird, aber April 2016 wird der Support eingestellt. Dann wird es kein Soft-Image mehr geben. Ein Stück Animationsgeschichte wird dann einfach so verschwinden.
War das,
für mich ist das einfach traurig.
War das eigentlich Absicht, dass du das so ausgesprochen hast wie Soft-Image?
Die kam ursprünglich aus Frankreich.
Na, du verstehst mich nicht. Aber die Zuhörer, die werden mich verstehen. Ja, ich tue den Daumen hoch, sag Tschüss, schaut nochmal bei uns ins Forum hinein. Und bis nächste Woche. Ich denke, wir denken uns wieder was aus, was euch dann zu denken geben wird. Denken wir mal. Bis dann.
Und tschüss. Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.